Wir haben das letzte Mal gehört von der Erschaffung des Menschen und heute geht es weiter nach dem Plan von der SV und da heißt es heute in der Überschrift, Gott schenkt ein passendes Gegenüber. Und ich lese den Text, der steht in 1. Mose 2, wer eine Bibel dabei hat, aber das ist ja auch bekannt. Ich denke, ihr kennt den, aber ich lese ihn jetzt natürlich trotzdem. 1. Mose 2, Abvers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Soweit dieser Text. Und wir versuchen jetzt einfach, etwas daraus herauszulesen. Ich möchte eigentlich die Predigt in zwei Abschnitte einteilen und zum ersten ein bisschen was sage über den Text und dann aber, weil es eigentlich ja darum geht, was hat das mir zu sagen, möchte ich überlegen, was bedeutet das Ganze jetzt für mich oder für euch. Also zum Ersten, zum Text. Wir lesen, dass Gott die Tiere aus Erde gebildet hat. Das haben wir schon das letzte Mal gehört, der Marco hat uns das gesagt. Hat sie gebildet, hat sie dem Adam, dem Menschen vorgeführt und dann hat er zu ihm gesagt, jetzt sag du, wie sie heißen sollen. Wer Namen gibt, haben wir letztes Mal auch gehört, der hat Autorität, der steht höher. Und wir können uns jetzt einfach auch vorstellen, dass der Adam, dass der die Tiere beobachtet hat. Und dabei hat er natürlich festgestellt, es gibt männliche Tiere, es gibt weibliche Tiere. Hat er sicher festgestellt. Und was er noch festgestellt hat, ist, dass zu ihm kein Tier irgendwie passt. Dass kein Tier einen Menschen ersetzen kann. Wir erleben das bis heute. Wir erleben das auch bei vielen Menschen, die allein sind, die allein stehen oder alt sind und allein sind. So ein Tier, sei es ein Hund, sei es eine Katze, sei es ein Kanarienvogel, sie können unwahrscheinlich treu und lieb sein. Aber einen Menschen ersetzen können sie nicht. Und das hat auch der Adam schon festgestellt. Also der Mann brauchte ein anderes Gegenüber. Jetzt war das Ganze ja keine neue Idee. Die kam ja nicht von Adam. Sondern schon im ersten Kapitel sagt Gott zum Herrn Jesus, lasst uns Menschen, Plural, Mehrzahl, lasst uns Menschen machen. Ich lese Vers 21 nochmal. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Also der Adam, der wurde kurzerhand in Tiefschlaf versetzt. Narkose würde mir heute sagen. Ja? Ohne Narkosemittel. Ohne Holzhammer. Und Gott nahm aus seiner Rippe oder entnahm ihm eine Rippe, eine andere Übersetzung, die sagt, aus seiner Seite und bildete daraus eine Frau. Also der Adam, der wurde jetzt nicht gefragt von Gott, was hättest du denn gern? Wie soll sie denn aussehen? Soll sie blond sein? Soll sie braun sein? Wie groß? Oder wie soll sie denn überhaupt aussehen? Der Adam wurde überhaupt nicht gefragt. Der durfte nicht mitbestimmen. Jetzt sage ich so, der musste nehmen, was Gott ihm gab. Aber als Gott dem Adam die Frau vorgeführt hat, da war der Adam begeistert. Der war begeistert über seine Frau. Und ich möchte eigentlich diesen Text jetzt heute nicht nehmen, um über Ehe zu predigen. Da gibt es genügend andere Texte auch. Aber ein paar Dinge gehören doch hierher. Und ich möchte jetzt speziell die Männer fragen. Vor allem auch Männer, die schon lang verheiratet sind. Ich wünsche es euch, dass ihr euch über eure Frauen so freuen könnt und so begeistert seid wie der Adam über die Eva. Das wünsche ich euch. Ich kann mir vorstellen, im Laufe der Zeit, es kam ja der Sündenfall dazu, dass vielleicht auch manches zwischen den beiden mal nicht so ganz gestimmt hat, möglich. Aber ich möchte jetzt eins sagen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Jetzt gucke ich da rüber. Ja, also ich will ja nichts Falsches sagen und Ben korrigiert mich. Ich sage es jetzt für die Männer, für die Frauen gilt es genauso. Wir wollen den idealen Partner, den idealen Mann, die ideale Frau, wo alles passt. Ich wünsche es euch, dass ihr den habt. Nur, ich weiß es nicht, das wünsche ich euch, dass ihr den habt, aber ich glaube, den gibt es nicht. Wo alle Wunschvorstellungen in einem Menschen vereint sind, den gibt es nicht. Außer es ist jemand hier, der jetzt sagt, bei uns ist es so, dann meldet euch. Dürft ihr gern. Aber, und das ist jetzt wichtig, es gibt den Mann und es gibt die Frau, die Gott dir gegeben hat. So wie die Eva dem Adam gegeben wurde. Und der Partner, der dir von Gott gegeben wird, den du auch unter Gebet bekommen hast, der ist ideal für dich. Der passt ideal. Das möchte ich sagen. Einen besseren kannst du nicht haben. Was ist denn der Zweck einer Ehe? Was ist es? Warum heiraten wir? Also als ich jung war, ich gebe das zu, da denkt man natürlich, ja, ich will glücklich werden. Es gibt Menschen, die sind noch edler gesinnt als ich, die sagen, ich möchte, wenn ich heirate, möchte ich den anderen glücklich machen. Mag sein. Aber der eigentliche Zweck oder der eigentliche Sinn einer Ehe ist, dass beide in das Bild Christi umgestaltet werden. Dass wir passend gemacht werden für den Himmel. Und dazu sollen wir einander helfen. Dass wir uns passend machen für den Himmel. Warum Gott die Frau jetzt aus der Rippe gemacht hat oder aus der Seite. Wir können es nur vermuten, ich weiß es nicht. Wir können mal fragen, wenn wir mal im Himmel sind. Hätte er sie aus dem Kopf gemacht? dann würde sie vielleicht über Mann stehen und das wollte Gott nicht. Hätte er sie aus den Füßen gemacht, würde sie unterdrückt. Wollte Gott auch nicht. Es heißt zwar, er hat ihm eine Gehilfin gemacht, aber Gehilfin dürfen wir jetzt nicht so verstehen als ja, wie ein Arbeiter, wie ein Knecht, wie ein Sklave oder sowas, sondern es ist, ihr habt gehört oder gelesen, es ist das gleiche Wort, wie in Psalm 121 steht, eine Hilfe. Und da heißt es in Psalm 121, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist etwas anderes als ein Knecht. Also, deshalb heißt es vielleicht aus der Seite, weil die Seite und oder die Rippe dem Herzen am nächsten liegt. Das Herz ist ja hier und die Seite hier. Also dem Herz am nächsten und mit dem Herzen, da liebt man. Und deshalb heißt es ja im Epheserbrief, ihr Männer, liebt eure Frauen. Wenn es um die Männer geht und um die Ehe, dann hat Gott nur einen Befehl für uns Männer. Aber das sagt er ganz klar und deutlich. Und da gibt es keinen Drumherum. Er sagt, liebt eure Frauen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Mehr hat er dazu nicht zu sagen. Und das gilt uns. Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Das gehört auch noch hierzu. Da heißt es anhängen. Man kann auch sagen anheften oder ankleben. Was heißt das für uns? Das heißt, die Ehe ist auf Dauer angelegt. So hat es Gott bestimmt. Und Jesus wiederholt es und sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und schon im Alten Testament heißt es bei Maleachi, da sagt Gott, ich hasse die Ehescheidung. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ehe ist auf Dauer angelegt. Und sicherlich könnte man jetzt noch manches aus dem Text herauslesen, das will ich eigentlich gar nicht, weil ich nicht über die Ehe jetzt hier predigen möchte, da gibt es bessere. Ich habe mir persönlich die Frage gestellt und ist die Frage, die muss man sich eigentlich an jeden Bibeltext stellen, wenn man einen Bibeltext liest. Es geht nicht darum, dass ich jetzt viel Wissen aus der Bibel heraus entnehme. Es geht darum, was bedeutet dieser Text, was bedeutet das, was Gott hier sagt, für mich persönlich. Was will er mir damit sagen? Wie soll sich mein Leben dadurch, was ich lese, ändern? Das ist wichtig. Wisst ihr, wenn ich lese, Gott hat die Frau aus der Rippe gebildet, ja, schön, wenn ich das weiß, ist okay. Aber ganz ehrlich, das verändert mein Leben nicht. Ganz bestimmt noch nicht. Ich lese ein Wort aus Johannes 6, den 37. Vers. Ein ganz bekanntes Wort, eines der wichtigsten Worte, finde ich. Dort sagt der Herr Jesus, alles, was mir mein Vater gibt, kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was hat das jetzt mit dem zu tun? Ist euch aufgefallen? Da heißt es, alles, was mir mein Vater gibt. Die Überschrift über unseren Text heute, die heißt ja von der SV so vorgegeben, Gott schenkt ein passendes Gegenüber. 1. Mose 2, Gott schenkt dem Mann eine Frau. Die Eva. Johannes 6. Gott schenkt dem Herrn Jesus. Was schenkt er ihm? Alles, was mir mein Vater gibt, Er schenkt ihm Menschen, die Jesus im Herzen haben. Gott schenkt dem Herrn Jesus Menschen, die ihn lieben, Menschen, die an ihn glauben. Mit anderen Worten, die Gemeinde. Gott schenkt dem Herrn Jesus die Gemeinde. Er gibt sie ihm. Jeder von uns, der an ihn glaubt, ist dabei. Und so wie Gott dem Adam eine Frau gibt, so gibt Gott seinem Sohn ein passendes Gegenüber. Und das sind einfach Zusammenhänge, die wir sehen dürfen, die uns auch Freude machen dürfen, wenn wir die erkennen in der Schrift. Und noch was, so wie die Eva in dem Adam vorgebildet war, sie war an seiner Seite, vorgebildet, praktisch enthalten oder man könnte mal sagen vorherbestimmt. Genauso ist die Gemeinde vorherbestimmt in Jesus Christus. Dazu muss ich einen Vers lesen, dass ihr mir das auch glaubt. Epheser 5, Vers 30. Epheser 5, Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. So wie Adam von Gott in den Tiefschlaf versetzt werden musste, damit die Eva entsteht, so musste Christus am Kreuz sterben, damit die Gemeinde aus seinem Blut und Fleisch entstehen konnte. Und wie Adam und Eva dürfen wir als Gemeinde, als Gläubige, mit Christus ein Leib sein. Bisher sind wir das nur geistlich, weil wir Christus ja nicht sehen. Er ist ja nicht leiblich hier. Aber eines Tages, wenn er wiederkommt, dann dürfen wir auch leiblich mit ihm verbunden sein. Leiblich zusammengefügt sein. Ein Leib. Und ich möchte uns fragen, hier, was ist denn eigentlich das Ziel von meinem Leben? Was ist das Ziel von eurem Leben? Es kann nicht sein, dass wir uns irgendwann mal bekehrt haben, dass wir Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen und irgendwann einmal werden wir im Himmel sein. Und dort können wir uns endlich ausruhen und diese böse Welt vergessen. Ist das mein Ziel? Ich muss sagen, es gibt etwas viel, viel Größeres. Und das ist, dass uns bewusst wird, dass wir zu Christus gehören. Dass wir ein Leib mit ihm sind. Dass wir zu seinem Leib gehören. Es ist doch bei uns auch als Gläubige wie bei Verlobten. Wenn Verlobte, wo sie noch nicht verheiratet sind, da gehören sie zusammen. Sie gehören zusammen. Sie gehören geistlich zusammen, so wie wir Christen mit Christus geistlich zusammengehören. Aber als Verlobte, da sehnt man sich doch auch danach zu heiraten, dass man wirklich ganz zusammengehört, dass man ein Leib ist. Und so soll es doch auch bei uns sein, als Gläubige, dass wir uns danach sehnen, mit Jesus, mit Christus ganz zusammen zu sein, in einem Leib, leiblich. Die Bibel betont immer wieder das Leibliche. Das ist unser Ziel. Und glaub mir, Jesus sehnt sich so nach uns und er sehnt sich danach, dass er mit uns leiblich zusammen sein wird. Das wird dann sein, wenn er seine Braut holt. Also die Gemeinde, wenn er sie holt. Also es soll in unserem Leben als Christen doch nicht nur darum gehen, dass ich nicht in die Hölle komme. Das wäre viel zu wenig. Gott hat Größeres mit uns vor. Und es wäre schade, wenn wir das nicht erkennen. Was lerne ich jetzt daraus? Was bedeutet das für mich? Ich habe ja gefragt, was sagt es mir? Was kann sich dadurch bei mir ändern? Dass ich weiß, wie sehr sich Jesus nach mir sehnt. Wie ein Bräutigam nach seiner Braut. Trotz aller meiner Fehler, trotz allem, was mir noch anheftet, er sehnt sich nach mir. Dass ich weiß, wie gern er mit mir zusammen ist, wie gern er Gemeinschaft haben möchte mit mir. Und wisst ihr, wenn das so ist, wenn ich das weiß, ja, was soll ich mich noch sorgen? Was soll ich mich noch sorgen? Wenn ich weiß, er will in alle Ewigkeit nicht ohne mich sein, ja, dann ist doch meine Zukunft gesichert. Was soll ich mir da noch Gedanken machen? Wenn der Adam keine Eva bekommen hätte, dann hätte ihm was ganz Wesentliches gefehlt. Und so ist es, wenn Christus keine Gemeinde hätte, dann würde ihm was Wesentliches fehlen. Und das macht mich doch froh. Dann darf ich doch auch das glauben, wenn er sagt im Philipperbrief, dass er das Werk, das er in uns, in mir und in euch angefangen hat, dass er das zu Ende führt, dass er das nicht liegen lässt, sondern dass unsere Zukunft gesichert ist. Ich könnte jetzt eigentlich hier aufhören, aber ich muss, und das ist mir wichtig, das ist mir ernst, noch was dazu sagen. Wisst ihr, wenn wir hier predigen, das geht wahrscheinlich den anderen auch so, wir reden immer gern in der Wir-Form. Wir. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass jeder von euch, jeder, der zu uns gehört, dass er sich prüfen soll, ob er dabei ist. Ob er zu diesem Wir gehört. Vielleicht hat mancher einen Anfang gemacht, aber die Frage ist, bin ich echt? Bin ich wirklich echt? Gehöre ich Jesus ganz? Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 13, Vers 5, da heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Das gilt uns. Prüft euch. Prüft euch selbst. Bin nur an dem Selbst hängen geblieben. Warum selbst? Ich soll mich selbst prüfen. Also, ich soll nicht andere prüfen. Das ist nicht meine Aufgabe. Und andere sollen nicht mich prüfen. Das ist auch nicht eure Aufgabe, mich zu prüfen. Denn ich kann euch wunderbar was vormachen. Man denkt ja, das ist ein Christ. Und dabei habe ich vielleicht nur den Namen Christ und bin gar keiner. So wie mancher Schmied heißt und ist gar kein Schmied. Prüft euch selbst. Es kann sein, dass mancher Sonntag für Sonntag hierher kommt. In der Corona-Zeit war es ja nicht so. Da konnte man viele Predigten hören. Man kann Predigt auf Predigt hören und es sind gute Predigten. Es ist ein gutes Wort. Aber in meinem Leben, was ändert sich da? Nichts. Es tut sich nichts. Es ändert sich gar nichts. Ich lebe immer gleich. Ich lebe, wie alle Welt lebt. Ich tue, was alle Welt tut. Ich denke, wie die anderen denken. und es bewegt sich nichts. Prüft euch, ob das so ist oder ob es anders ist. Es kann sein, ihr kennt das Beispiel oder das Gleichnis, wo Jesus von dem Seemann erzählt. Es kann sein, du hörst Gottes Wort jeden Sonntag oder auch noch öfters und der Same ist gut, der Same fällt aber auf den Weg oder auf das Steinige oder unter die Dornen und bringt keine Frucht. Es ändert sich nichts. Und noch ein Wort von Jesus. Er sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Das sagt Jesus, das sagt nicht ich. Also, unsere Aufgabe ist, uns zu prüfen. Prüfen wir uns. Wie mache ich das? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich sein. Mundschutz abnehmen. Maske abnehmen. Vor unserem Herrn. Hat sich in meinem Leben, seit ich Christ bin, wenn ich Gottes Wort lese, hat sich etwas verändert? Tut sich da was durch Gottes Wort, durch seinen Geist? Kann ich etwas feststellen, dass ich anders werde, dass ich anders bin? Ich bin nicht perfekt, das muss ich nicht sein. Gott möchte keine perfekten Leute. Er möchte, dass wir ihn immer wieder auch anrufen und sagen, Herr, wir sind schwache Leute, wir sind Sünder und er ist für Sünder gekommen. Aber er möchte, dass sich etwas verändert. Und ich finde es so schön, wenn Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Das ist jetzt nichts. Die Prüfung, wo wir uns selbst prüfen, das ist nichts für die Gebetsgemeinschaft. Das ist etwas für das stille Kämmerlein. Da muss eine Prüfung stattfinden. Da sollen wir uns prüfen. Da können wir unserem himmlischen Vater sagen, Vater, ja, da ist manches, was bei mir nicht stimmt. Es tut sich nichts. Aber ich möchte das anders haben. Da können wir Buße tun. Da können wir ihm alles sagen. Die intimsten Dinge können wir unserem Vater, unserem Herrn und Heiland im stillen Kämmerlein sagen. Deshalb sagt er, schließ die Tür zu. Es braucht kein anderer zu wissen. Ich habe das schon mal gesagt, unser Anliegen hier als Gemeinde ist, dass wir alle dabei sind. Dass keiner zurückbleibt, wenn der Bräutigam kommt und seine Braut holen möchte. Man sagt immer, kennst du Jesus oder kennst du seinen Namen, so gibt es ja auch Lieder. Aber wichtig ist, wisst ihr, nicht, dass ich sage, ich kenne Jesus. Wichtig ist, dass er mich kennt. Dass er nicht sagen muss, wenn er kommt, dich kenne ich nicht. Ich kenne euch nicht. Das ist wichtig. Und wenn das so wäre, dass einer von uns dabei ist, wo Jesus das sagen müsste, dich kenne ich nicht, dann, das wäre tragisch, dann hätten auch wir versagt. Wir, die wir hier vorne predigen. Wir, die wir Hauskreise halten. Wir, die wir Kinderstunde halten, wir, die wir Jungscha halten, dann hätten auch wir mit versagt. Drum sag ich das. Ich höre jetzt auf. Aber das war mir wichtig, weil wir zusammengehören, als Gemeinde zusammengehören und uns das wichtig ist. Ich habe von Adam, von Eva gesprochen, ein Gegenüber. Wir haben gehört von Jesus und seiner Gemeinde, ein anderes Gegenüber. praktisch, das eine ist das Bild vom anderen. Und ich muss sagen, viel verstehe ich nicht davon. Nur das, was ich euch jetzt so ein bisschen mitgegeben habe, das ist wahrscheinlich nur ganz winziges Stückwerk. Aber eins weiß ich. Und ich habe den Vers schon vorgelesen. Eins weiß ich und das ist ganz gewiss. Jesus sagt, Johannes 6, wer zu mir kommt. Und wenn unsere Selbstprüfung jetzt vielleicht auch nicht so gut ausfällt, wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Das gilt. Wenn er nichts mitnimmt, aber das nimmt mit. Und das gilt bis heute. Wir werden nachher das Lied singen, noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Noch gilt es. Und ich wünsche uns, dass wir dieses Ziel alle erreichen. Ich möchte hier schließen und muss euch, ihr habt es ja alle auch wahrscheinlich mitbekommen, unser Werner, der hier auch Sonntag für Sonntag sehr treu immer in die Gemeinde gekommen ist, der Werner Krüger, er hat das Ziel erreicht. Dieses Ziel, bei seinem himmlischen Vater zu sein. Wir bedauern das alle sehr. Ich möchte eins sagen, er ist ganz bestimmt nicht an Corona gestorben, sondern es war der Wille des Vaters. Und das ist unser aller Ziel, dass wir beim Vater sind. Wir denken natürlich jetzt auch an die Gudrun, an die Familie, Dietmar ist da, und möchtet jetzt auch für sie beten. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir Dank sagen als erstes für den Werner, dass wir ihn kennen durften. Und ich möchte jetzt nicht nur sagen Vergangenheit, wir kennen ihn weiter. Denn wenn es auch in der Todesanzeige heißt, er ist gestorben, aber er lebt, das wissen wir, dass er lebt und dass er lebt bei dir. Dass er da ist, wo er kein Leid, keine Schmerzen mehr erfahren muss und geborgen sein darf. Herr, und da tröste auch die Gudrun, tröste die ganze Familie damit, ja, dass du der Herr bist, dass du unser Ziel bist und dass es nichts Besseres gibt, als bei dir geborgen zu sein. Du hast selber gesagt, dass du uns Wohnungen bereitest. Und du möchtest, dass wir bei dir sind. Und wo ist es besser, als bei unserem himmlischen Vater zu sein, der für uns sorgt? Herr, wir danken dir, dass wir hier Gemeinde sein dürfen. Dass wir wissen dürfen, wir sind ein passendes Gegenüber dir. Dass wir wissen dürfen, dass du dich sehnst nach uns, nach jedem von uns ganz persönlich. Dass jeder von uns ein Glied an deinem Leib sein darf. Und ein ganz wichtiges Glied, dass du jeden von uns brauchst und jeden von uns liebst. Und schenk uns das, Herr, dass keiner zurückbleibt. Schenk uns das, dass wir uns prüfen und wo wir feststellen, dass wir etwas hinterherhinken. Herr, dass du uns zurechtbringst. Ich danke dir für deine Zusage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen.